sieben Jahrzehnte in einer Stunde oder in, ja, in kurzer Zeit zu machen, ist natürlich ein Kunststück, aber wir probieren es. Wenn man alt wird, und das bin ich, dann ist es so, wie wenn man auf einen hohen Berg steigt. Man bekommt einen Überblick, einen Ausblick und einen Rückblick. Und über diesen Rückblick reden wir. In meinem Fall kann ich nur mit Staunen darüber reden, über die vielen Wunder und zurückblicken auf das, was Gott in meinem Leben getan hat. Meine frühesten Erinnerungen beginnen mit 5 Jahren. Ich hatte einen Großvater in Esslingen. Und eines Sonntags nahm er mich an der Hand, wir zwei allein, er mit seinem 5-jährigen Enkel, er hat einen dunklen Anzug an, was bei ihm nicht so häufig vorkam, und er nahm mich mit in eine Synagoge in Esslingen. Es war ein Vortrag und lauter Männer, dunkel angezogen, und plötzlich ging eine Riesenstreiterei los. Ich wusste gar nicht, um was es geht, und mein Großvater verließ schimpfend die Synagoge und sagte, die Juden werden nie nach Israel zurückkommen. Ich habe nicht gewagt, etwas zu sagen. Er war irgendwie erregt und ich weiß auch nicht, was der Vortrag war. Es gibt noch eine zweite Erinnerung an meinen Großvater. Das war vielleicht ein paar Monate später. Wir hatten ihn besucht und da regte er sich auch auf. Er war sonst nicht sehr erregt. Er war ein ruhiger Mann, aber da regte er sich auf. Er musste 12 Mark Steuer nachbezahlen. Und da habe ich dann allerdings gefragt, was sind Steuern? Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe gefragt in der Volksschule, ich habe gefragt in der Oberschule, was sind Steuern? Ich habe dann Landwirtschaft und Betriebswirtschaft studiert. Ich habe dann eine Diplomarbeit über Steuerrecht gemacht. Ich habe eine Doktorarbeit über Steuerrecht gemacht und wurde dann Steuerberater. Mein Großvater starb und ich durfte dann meine Ferien in Esslingen verbringen bei der Großmutter. Man muss sich vorstellen, damals gab es noch keine Autos oder fast keine, ich weiß es nicht, es fuhren Fuhrwerke vielleicht mal. Die Leute hatten einen Handkarren, den sie zogen. Und ich habe so in meiner Erinnerung, ganz Esslingen Innenstadt war ein Riesenspielplatz. Es war einfach wunderschön. Und da habe ich einen jungen Mann, oder einen Mann sage ich, 6 Jahre auf jeden Fall, kennengelernt. Und wir waren Freunde auf Anhieb. Morgens schnell zu ihm und abends fast nichts von ihm weg. Bei ihm ging es genauso. Und er erzählte mir, die Deutschen mögen uns nicht, ich bin Jude. Und er erzählte mir von seinen Vorfahren, er erzählte mir von Jerusalem. Er nahm mich mit in die Wohnung, es war alles fremdartig. Und es fiel mir auf, dass seine Mutter fürchterlich Angst hatte. Sie war ängstlich. Und ich weiß nicht, wie lange es war, kurze Zeit später war er nicht mehr da. Und ich fragte, ja, wo ist er denn? Und er war immer so ein bisschen peinlich und so. Aber meine Tante sagte mir, sie sind ausgewandert nach England. Vielleicht war es wahr. Es war ja diese Machtergreifung. Adolf Hitler redete von der Machtergreifung. Die war ja dann gerade ein Jahr vorbei, 33, und es war 34, er war nicht mehr da. Okay. Nun, ganz kurz zum Dritten Reich. Es wäre ein großes Thema, darüber zu reden, was ich als Kind alles erlebt hatte. Wir hatten ja bei dem Einsatz in Stuttgart, was mir aufgefallen, Bettler, Bettler, Bettler und so weiter. Es gab wahnsinnig viele Bettler. Es gab Landstreicher. Ich bin Zeuge von Straßenraub und Schlägereien gewesen, von Überfällen, von allem Möglichen. Ich war offensichtlich sehr hellwach, um das alles zu erkennen und zu sehen. Und ich kann nur sagen, als dann die Machtergreifung vorbei war, meine Eltern, meine Mutter vor allen Dingen, war froh, sie konnte wieder einkaufen. Es war Ruhe und Ordnung. Es war eigentlich so, von Privatmann her war die Welt in Ordnung. Und das Dritte Reich hatte auch den gewissen Vorsatz, Moral und Ordnung herzustellen. Ich erinnere mich dann später an einen Hitlerjungen-Einsatz. Es wurde befohlen, auf den Marienplatz in Stuttgart anzutreten. Und das Ereignis war folgendes. Dort war ein Zeitungsstand und dieser Mann hat immer wieder Zeitungen oder Bilder von nackten Frauen ausgestellt. So wurde mir das erklärt. Er wurde 3-mal verwarnt Und daraufhin wurde der ganze Zeitungsstand mit Benzin übergossen, angezündet, und wir mussten da sein, damit nicht, was weiß ich, vielleicht, damit nicht irgendwer dagegen einschreitet. Aber immerhin, es war das Dritte Reich, das mit aller Gewalt Ordnung schaffte. Aber nun zum Nächsten, nämlich das, was dann mich persönlich betrifft. Ich, mit 8 Jahren, durfte ich dann meine Schulferien bei meiner Großmutter verbringen. Sie war Witwe in Esslingen. Sie war aus der Innenstadt dann weggezogen, an den Stadtrand, außerhalb. Und hier gibt es ein sehr prägendes Jugenderlebnis, nämlich sie saß abends so in einem richtigen Oma-Lehnstuhl mit einer Stehlampe und sie las die Bibel. Und ich durfte vor ihr sitzen und ich staunte immer, wie sie ihr Gesicht veränderte sich. Sie wurde irgendwie ruhig. Und in meiner kindlichen Vorstellung dachte ich immer, eigentlich, die Frau hat jetzt einen Heiligenschein. So irgendwas, es war für mich einfach anders. Aber das Spezialerlebnis war das, ich bin öfters nachts abgehauen. Das heißt, ich bin nachts durchs Kellerfenster raus und bei meiner Oma am Schlafzimmer brannte noch das Licht. Und ich hörte sie reden und denke, ha, komisch. Nun war da ein Tisch unterm Fenster, ich habe vorsichtig einen Stuhl draufgesetzt, hochgekrabbelt und meine Größe reichte gerade, um über das Fenster drüber zu sehen. Und in diesem Augenblick betet die Frau, lieber Gott, du hast mir 11 Engel gegeben, aber einer ist ein perfekter Verbrecher. Der Verbrecher war ich. Ich wusste, es war eine Vorgeschichte, es ist zu viel, wenn ich das hier nun bringen würde, aber sie hatte schon Grund zum Beten. Und ich bin natürlich wieder runtergekrabbelt und bin dann ins Bett. Und ja gut, ich habe mich sehr bemüht, dass sie mich nicht mehr erwischt. Ob sie da eine Änderung gemerkt hat an mir, dass ich so brav war, ich weiß es nicht. Aber ich wollte ja nicht brav sein. Wozu? Ich wollte mich nur nicht mehr erwischen lassen. Okay. Gut, das weitere Erlebnis war dann interessant. Mit 12 Jahren kam ich zum Jungvolk. Es war so, dass damals die Jungen alle in das Jungvolk aufgenommen wurde. Es war eine Ehre und war normal und alle gingen dorthin. Also hatte ich auch eine braune Uniform, ich war im Jungvolk. Aber nun, das Spezialerlebnis war das. Der Fähnleinführer, das Fähnlein waren 50 Mann, 10-Jährige. Das war der Sohn des evangelischen Pfarrers. Und der kam dann eines Tages in die Wohnung meiner Eltern und schrie mich an, du bist ein gottverdammter Schlamper. Das heißt, ich hatte einen Befehl oder einen Auftrag nicht weitergegeben. Und ich musste stramm stehen und sagen, ich bin ein gottverdammter Schlamper. Meine Eltern, mein Vater vor allen Dingen, hat sich riesig gefreut, weil er sagte sich, jetzt wird er endlich erzogen, jetzt kommt er da in Ordnung und wird da, was weiß ich, pflichtbewusst und was weiß ich. Und vor allen Dingen sagte er dann noch, und wenn das nochmal passiert, dann werde ich alle 50 Mann antreten lassen, dann musst du vortreten und vor allen sagen, ich bin ein gottverdammter Schlamper. Und ich habe mich angestrengt und war vielleicht sogar ein bisschen ordentlicher. Ich weiß es nicht. Nun, die Geschichte geht weiter. Ich wurde 12 Jahre alt. Mit 12 Jahren kommt man dann zur Hitlerjugend. Und da ist ein Punkt, ich weiß es nicht. Man hat die deutsche Jugend irgendwie durchgefiltert, psychologische Gutachten gemacht. Es gab Leute, die ich dann eigentlich beneidet habe, die kamen in die nationalpolitische Erziehungsanstalt, die wurden zu Führerpersonen ausgebildet. Bei mir ging die Sache ganz anders. Es kamen 2 SS-Männer in schwarzer Uniform zu meinem Vater. Und es war eine heftige Diskussion. Ich weiß, mein Vater wollte nicht. Sie verlangten von ihm, dass er unterschreibt, er war Erziehungsberechtigter, dass er unterschreibt, dass ich von der SS ausgebildet werde. Was ich hörte, oder der Slogan war, die deutsche Jugend gehört dem Führer. Und die Folge war dann, dass ich 3-mal im Jahr in einen 4- bis 6-wöchigen Lehrgang zur SS kam und daneben in den normalen Schulunterricht. Meine Schulzeugnisse mussten auf irgendeiner Zentralstelle abgegeben werden und wenn ich eine schlechte Note hatte, musste der Lehrer antreten. Er wurde verpflichtet, mich zu versetzen und mir mindestens ein mittleres Zeugnis zu geben. Also er durfte meine Unkenntnis nicht im Zeugnis verwerten. Ich bekam also relativ gute Zeugnisse. Nun, was war eigentlich? Diese Ausbildungslager, also interessant ist ja, was schon bekannt ist, Der Michelsberg, was den Heidlinger-Schwestern heute gehört, war damals ein Wehrertüchtigungslager. Ob es immer von der SS belegt war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe dort meine erste scharfe Handgranate geworfen. Ich war 13 Jahre alt. Ich habe dort mit einem Maschinengewehr geschossen. Ich war 13 Jahre alt. Es war alles so in dieser Erstlingszeit. Das andere Wehrertüchtigungslager war irgendwo im Donautal. Ich wusste nie genau, wo ich bin. Und die Ausbildung war eigentlich, man kann sagen, sehr streng. Wir durften nicht miteinander reden und man sollte, das Ziel war, einen Einzelkämpfer auszubilden. Das psychologische Gutachten hat dazu gepasst. Ich will euch nicht erzählen, was da drin steht, sonst sitzt morgen keiner mehr neben mich an der Tisch. Doch, ich muss es sagen, meine Frau meldet sich. Gut. Also, jetzt fällt ein bisschen schwer gerade. Ich habe es sogar rausgestrichen aus dem Manuskript, aber auswendig weiß ich es noch. Da stand drin, er ist ein perfekter Zivilist und hat keine soldatischen Eigenschaften. Das war ja eigentlich negativ. Aber es ging weiter. Er hat eine extrem hohe kriminelle Energie mit einer überragenden Bandbreite. Das war positiv. Dann hieß es weiter, aber er ist ein konsequenter Einzelgänger mit keinerlei Ehrgeiz oder Geltungsbedürfnis. Also ich weiß nicht, wie man an einem 12-Jährigen so etwas bringen kann. Gut, wir kommen, ich will das weglassen, aber diese Akte, die da mit mir gezogen ist, die hat mir natürlich auch geholfen, dass sie mich nicht bei der Ausbildung zu Tode geschlagen haben, weil man wollte ja eigentlich einen Menschen, im Grundsatz von den Ausbildern her, einen Menschen erziehen, der keinen eigenen Willen hat, der auf Kommando jegliche Tat vollbringt. Bei mir war dann automatisch aber eine Sonderstellung. Man hat mich ausgebildet, sagen wir mal als Agent oder ich weiß das Ziel nicht genau. Auf jeden Fall sämtliche Handfeuerwaffen, Handgranaten verschiedener Art, Sprengladungen, Zeitzünder, Autofahren mit verschiedenen Autotypen, Schießen im Gelände auf irgendwelche Ziele. Und ich war eigentlich in gewisser Weise immer der Star. Also die Beurteilung, die war ja ganz einfach. Man kam heim ins Eim. Der Eberspächer hat 20 Russen erschossen. Alle anderen haben bloß 10 Russen erschossen. Also das war das Maß der Dinge, wie viele Russen man erschossen hat. Ich war immer der Beste. Das ist natürlich jetzt nicht, weil ich so super gut bin. Ich hatte, und das habe ich in meiner Akte festgestellt, ein übernormales Sehvermögen, 125, zeitweise 150%, übernormale Farberkenntnis, übernormale Nachtsichtigkeit und sonst noch ein paar so positive Dinge. Also es war alles ideal, aber keinerlei Soldat und ich hatte auch keine Ehrgeiz. So irgendwo, die sollen mir gestohlen werden und wenn es dann galt, war ich eben da und habe dann die Handgranate super ins Ziel gesetzt oder irgend sowas. Auf jeden Fall, das hat geklappt. Nun, ich will ja von Wunder reden. Und hier ist nun das erste Wunder, das ich eigentlich erst viel später begriffen habe. Ein Ausbilder hat mir dann irgendwann mal seinen Gewehrkolben ins Kreuz gehauen und ich weiß noch, ich bin liegen geblieben und die Kameraden haben mich dann auf meinen Strohsack geschafft und ich konnte bloß ganz aufrecht liegen. Sie haben mir das Essen gebracht. Ich war tagelang dann auf meinem Strohsack und ich habe dann meine Bandscheiben mal untersuchen lassen und da wurde ich dann geröntgt und der Chefarzt dort, der suchte dann den Mann im Rollstuhl. Und konnte es nicht fassen, dass ich nicht querschnittgelähmt bin. Das heißt, meine Brustwirbel, das heißt meine Rückenwirbel im Brustbereich, die sind als ein Block zusammengewachsen. Und das tut nicht weh und stört mich auch heute nicht. Aber immerhin, es ist sichtbar und jeder wundert sich bei der Röntgenaufnahme, was Komisches, das gibt's nicht gleich wieder. Der hat also genau die Brustwirbel getroffen. Ich will aber sagen, Gott tut Wunder, auch manchmal, wenn man es so gar nicht weiß. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch nicht an Gott gedacht, es hat was wehgetan und ich war eigentlich dann ein Stück weit sogar froh, ich konnte mich drücken. Das Weitere, was dann ein tiefschneidendes Erlebnis war, als Hitlerjunge, wenn man Zeit hatte, zu Hause war, es waren die Luftangriffe, schwere Luftangriffe. Die Engländer kamen nachts, die Amerikaner bei Tag, Aufräumarbeiten. Und eines der besonderen Erlebnisse für mich war ein Volltreffer in der Nachrichtenzentrale Stuttgart durch das Hauptpostamt. Und da war ein Raum, da gingen die ganzen Meldungen durch und auch die Luftalarme und alle die Dinge. Und der Raum war vielleicht halb so groß in der Grundfläche wie diese Geschichte. Aber da saßen 40 Blitzmädchen, nannte man sie. Das waren also junge Damen, oder wie man heute sagt, ja, Damen sagt man heute auf jeden Fall in Uniform. Die hatten die Aufgabe zu vermitteln und was weiß ich, wie so Telefonistinnen sind. Da saust ein Volltreffer rein. Und man hat das Ding aufgegraben. Ich war der Erste, der reingekrochen ist, und ich war auch der Erste, den man rausgetragen hat. Ich war nämlich total zusammengebrochen. Und brauchte einige Zeit, bis ich wieder mich fassen konnte. Das war alles zerrissen. Köpfe, Arme, Beine. Und wir hatten dann, wie alt war ich? 14, etwa 14,5 vielleicht. Diese Teile rausgetragen und auf einen Pritschenwagen geladen. Es gab dort keine, also wenn ich heute überlege, man hat ja keinen Schutzanzug oder Handschuhe, ich weiß auch nicht, man hat das Zeug halt mit den Händen genommen und rausgetragen. Und ich weiß nur, meine Mutter hat erzählt, ich hätte wochenlang überhaupt nichts mehr geredet. Ich war im Grunde genommen fix und fertig. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon mehr andere Sachen erlebt, aber das war eigentlich so von der Sache her das Schlimmste, wenn man so direkt persönlich dran ran musste. Gut. Ich war 15 Jahre alt in meiner SS-Ausbildung, da kam der Befehl, ich muss zu einem Vortrag in Stuttgart. Ich weiß noch genau die Stelle und das Haus steht heute noch. Und wie es halt so war, ich habe mich immer ein bisschen gedrückt und habe mir überlegt, eigentlich könnte ich da verschwinden, weil so viele da waren, da fällt es nicht auf, wenn du fehlst. Aber sie haben mich erwischt und ich musste hinein. Und die Folge davon war, dass ich in der ersten Reihe ganz vorne zu sitzen hatte, weil es war kein anderer Platz frei. Und nun passierte etwas. Der Mann, der redete, war älter. Er war grau meliert, schwarze SS-Uniform. Und der Mann war mir sympathisch. Ich stand fassungsvoll davor. Zum ersten Mal ein SS-Mann, der mir sympathisch ist. Und ja, man hört dann zu. Und jetzt kam aber, ich weiß nicht, was er noch redete. Ich weiß nur heute noch. Lest nicht das Judenbuch, lest nicht die Bibel, verbrennt jede Bibel, die ihr findet. Die Juden müssen ausgerottet werden. Das war so die Botschaft und die Sätze, die da fielen. Naja, ich war nicht schüchtern, ich bin aufgestanden und habe so getan, als ging ich aufs Klo. Bin auch aufs Klo gegangen, bin durch das Fenster gestiegen und abgehauen. Bin heim in die Wohnung meiner Eltern, war niemand da. Ich habe mal gesucht im Bücherschrank meines Vaters und ich fand die Bibel meiner Großmutter. Und ich fing an, in der Bibel zu lesen. Ich wollte wissen, was steht denn drin in dem Judenbuch. Ich dachte an meinen Freund, der mir so sympathisch war, der nicht mehr da war. Und er hat mir so viel von den Juden erzählt. Und ich habe in meiner Freizeit in der Bibel gelesen. Nun, es liest ein 15-Jähriger in der Bibel ohne Anleitung, ohne dass ihm was sagt. Ich habe nichts verstanden und es war schwierig. Die Folge war, ich bin an mein Bett gekniet wie meine Großmutter. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gebetet. Lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, so hilf mir, dass ich die Zeit bekomme, die Bibel zu lesen, und gib, dass ich sie verstehe. Das war der Satz, den ich gesprochen habe. Und dann habe ich die Bibel zugeklappt, habe sie wieder reingepackt. Ich habe es eigentlich aufgegeben. Aber ich habe immer dran gedacht. Die Ausbildung wurde immer härter und auch der Krieg wurde immer härter. Nach einem schweren Fliegerangriff, ich war 16 Jahre alt, mussten wir auch in Stuttgart wieder aufräumen. Ich war schon Führerpersönlichkeit, Scharführer im Rang des Scharführers. Ich hatte 20 Mann. Das waren 12- und 13-Jährige. Und der Befehl war, in Stuttgart zu übernachten, weil man hatte sich so vorgestellt, dass man 2 Tage arbeitet. Man weiß aber auch nicht, wann Angriffe kommen. Auf jeden Fall, wir hatten aufgeräumt oder was man tun musste. Und am Abend habe ich mir überlegt, du kannst diese 20 Leute, die du hast, nicht da in den Trümmern irgendwo, da waren irgendwelche Behausungen, wo man rein konnte. Es gab auch irgendwelche Gulaschkanonen oder irgendwas, wo man es essen konnte. Ich habe sie alle heimgeschickt zu ihren Eltern und habe gesagt, bitte morgen früh vor 8 Uhr wieder hier. Und gekommen ist, ich glaube, 3 Mann. Und nun war Appell, morgens um 8 Uhr. Es war ein SS-Bannführer, Dienstgrad, ja gut. Auf jeden Fall, ich hatte meine 20 Mann nicht. Und der Mann schimpfte und tobte. Und dann kam's: Im Namen des Führers verurteile ich dich wegen Befehlsverweigerung zum Tode durch Erschießen. Er zog die Pistole raus, ich hörte die Sicherung knacken. 7 Meter Abstand, ihn anzuspringen, 7 Meter ist zu weit, zum Fortrennen ist zu nah da, ich komme nicht weg. Und gleichzeitig passierte etwas, hinter ihm bewegte sich etwas. Einer meiner Kameraden vom Michelsberg kam angeschlichen. Und gerade als er die Pistole hochheben wollte, um zu zielen, Messer am Hals mit der rechten Hand, den Arm mit der Pistole hochgerissen, Pistole fallen lassen, brüllte er ihm ins Ohr. Und der Mann hing da und konnte nicht und ließ die Pistole fallen. Der Kamerad bückte sich schnell, nahm die Pistole, schmiss sie in die Trümmer und wir rannten, was wir konnten. So, ich habe mich, das war vormittags, ich habe mich noch den ganzen Tag in Stuttgart rumgetrieben, hatte Angst, wenn mich einer begegnet, schießt er mich über den Haufen. In der Nacht war ein sehr schwerer Luftangriff der Engländer. Ich bin morgens nach Stuttgart runter und die SS-Zentrale, man kann auch sagen, ist auch ein Wunder, hatte einen Volltreffer. Da, wo das Haus stand, war nur noch ein Riesenloch und alle waren tot. Man kann sagen, es ist ein Wunder, dass ein Kamerad, der ausgebildet war wie ich und wusste, wie er angreifen muss, dass er mich gerettet hat und dass die Engländer in der Nacht die SS-Zentrale zusammengebombt haben, sonst weiß ich nicht, was passiert wäre. Gut, ich habe ja nichts getan, allerdings, ja, ich habe Befehl verweigert, sicher. Okay, war der Luftangriff. Das Nächste, was dann kam, das war der Stellungsbefehl zur SS. Im normalen Stellungsbefehl, da steht dann drin, zur motorisierten Infanterie oder zur Marine oder Luftwaffe oder irgendwas. In meinem Stellungsbefehl steht drin, zur besonderen Verwendung. Was die besondere Verwendung war, weiß ich nicht. Ich hatte ja die Ausbildung. Und wo ich gelandet wäre, weiß ich auch nicht. Aber ich bin wieder hingekniet und habe gebetet, lieber Gott, ich will kein Mörder werden. Hilf mir doch, dass ich nicht morden muss, weil das hatte ich gelernt. Hilf mir, dass ich nicht morden muss. Gott erhört Gebete. Nicht immer oder anders. Mein Gebet wurde erhört ganz anders. Ich war ja nebenzu noch Luftwaffenhelfer. Das war man dann auch noch mit 15,5 Jahren. Und mein Einsatzort war in Stuttgart auf der Kampfbahn. Wir hatten also übernachtet in einer Baracke und hatten eine Stellung mit zwei Zentimeter Vierlingsflak für Tiefangriffe gegen Daimler-Benz. Der Alarm kam irgendwie zu spät. Ich war gerade auf dem Weg von der Schlafbaracke zur Stellung, als eine Luftmine herunterging. Es waren 4 meiner Schulkameraden, die mit mir dort waren tot. Mich hat die Luftmine insoweit erwischt. Ich bin im Lazarett wieder zu mir gekommen. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung, einen Lungenriss, Zwerchfell verrissen. Und ich hatte eigentlich Glück, wie man mir nachher sagte, lag ich am Hang mit dem Kopf nach unten auf dem Bauch, sodass das Blut zum Mund herausgelaufen ist. Die Lungenrissleute, die ersticken ja an ihrem eigenen Blut in der Regel. Und vor allen Dingen war das wahrscheinlich ein sehr kurzer Angriff, sodass ich noch rechtzeitig in die ärztliche Betreuung kam, das heißt rechtzeitig ins Lazarett kam. Auf jeden Fall, ich war im Lazarett und mein erster Gedanke war, jetzt gibt Gott mir Zeit, in der Bibel zu lesen. Ich konnte aber nicht lesen, ich hatte furchtbar Kopfweh und es ging eigentlich wochenlang. Ich durfte nach 3 Wochen dann oder konnte nach 3 Wochen dann zum ersten Mal aufstehen und habe mich da sehr vorsichtig und langsam bewegt und bin zusammengebrochen. Das Ergebnis war, ich hatte eine Herzinnenhautentzündung. Nun lag ich mit der Herzinnenhautentzündung wieder im Bett. Und die Frage war, wie geht's weiter? Und die Ärzte entschieden sich, ich muss zu einem Spezialisten. Und da gab es einen Professor im Robert-Busch-Krankenhaus in Stuttgart, Professor Stiegele. Auf jeden Fall hat man mich dann dorthin geschafft. Nun interessant, wie Gott Gebete erhört. Da war eine NS-Schwester in der braunen Uniform. Und die hat dann meine Kleider und was so war, alles zusammengepackt. Und am Schluss sagt sie, und beten tut dieser Drückeberger auch noch. Das war das letzte Wort. Und ich dachte, hat die gemerkt, dass ich unter meiner Bettdecke die Hände gefaltet habe? Ich habe den komisch. Auf jeden Fall, ich kam an im Robert-Busch-Krankenhaus. Und es war eine Herrenberger Schwester, die dann meine Kleider auspackte, sagte, da im dritten Schrank sind deine Kleider. Und im Nachtstichchen habe ich dir dein neues Testament hingelegt. Ich dachte, komisch, ein neues Testament. Jetzt hat also die NS-Schwester vermutlich von einem Kameraden ein neues Testament erwischt. Der hat natürlich nicht gewagt, sich zu melden. Und somit hatte ich ein neues Testament. Name stand keiner drin, es war ein bisschen zerlesen. Ich hatte das neue Testament von einem anderen und ich konnte in der Bibel lesen und ich hatte Zeit. Das nächste Wunder, man kann sagen Wunder, die erste Nachtschwester war eine Eidlinger Schwester. Die hat mich dann beim Lesen erwischt, nachts, da liest einer, was man ja, und auf jeden Fall. Und die kam dann und hat mir dann sogar noch einen Bibellesezettel gebracht. Ich weiß nicht, war er vom Jahr 1931 oder irgendwie, auf jeden Fall vor der Machtergreifung. Er war alt und abgegriffen, aber immerhin, ich hatte sogar einen Bibellesezettel. Und es ging mir, ja, gut und schlecht, es wechselte eigentlich ständig. Es war eine komische Krankheit. Und vielleicht hier noch ein Wunder oder ein Zwischenspiel. Der Professor Stiegele, dem tat ich irgendwie leid, weil ich war schwerst krank. Und er setzte sich an mein Bett und wollte mir also klar machen, dass ich nie wieder gesund werde und dass ich immer herzkrank sein werde und so weiter. Und ich sage, Herr Professor Stiegele, ich werde mal Landwirt werden und ich werde einen Garten haben und in meinem Garten, da werden junge Leute die Bibel lesen. Und er staunte und er sagte dann noch zur Oberschwester, sagte, na, ist ja gut, dass der so positiv ist. Auf jeden Fall, nun, das hat sich bewährt. Ein Wunder, wir haben heute einen Garten, wo junge Leute Bibel lesen. Okay, kommen wir später drauf. Auf jeden Fall, ich habe mich bekehrt, 16 Jahre, Eidlinger Schwester Elisabeth Wörle, ist bekannt im Mutterhaus. Und nun kam das Ende des Krieges. Das heißt, die alliierten Truppen kamen näher. 120 Mann waren von der Wehrmacht im Robert-Busch-Krankenhaus. Die wurden abgeräumt. Es waren etwa 20 oder 30 noch übrig, darunter ich. Und es kam der Einzug der Franzosen, die Einnahme. Mit großem Krach und Lärm ging es auch ins Robert-Busch-Krankenhaus. Und sie sind hereingestürmt ins Zimmer. Das könnte man wieder sagen, ist ein Wunder. Sie haben alle Soldaten in die Kriegsgefangenschaft mitgenommen. Meine Geschichte ist eine besondere Geschichte. Man riss die Decke weg vom Bett, man riss mir die Kleider runter. Ich lag nackt auf dem Bett. Und ein französischer Arzt kommt da mit so einem Hörrohr, da bin ich also irgendwie herzkrank, das war klar. Aber ein Soldat hat seine Maschinenpistole genommen und hat sie mir auf der Seite reingedrückt. Ich spürte da die eiskalte Mündung von der Maschinenpistole, der Arzt. Wahrscheinlich hat mein Herz überhaupt nicht mehr gepocht. Auf jeden Fall hat er irgendwas Französisches gesagt. Und es waren ja, weil es ja Deutsche waren, hat man wahrscheinlich Soldaten, die Elsässer waren, aus Elsass-Lothringen, also die Deutschsprachen dazugenommen. Und das, was der Französisch gesagt hat, hat der andere nicht verstanden. Und ich höre noch, wie ein Soldat zum anderen sagt, den lassen wir liegen, der verreckt gerade. Das heißt, die Franzosen haben mich eben liegen lassen. Alle anderen waren fort und ich lag da. Ich weiß nicht, ob ich bewusstlos war. Ich weiß nur, dass ich dann plötzlich, es war total still, war nichts mehr im Krankenhaus. Also wahrscheinlich war ich bewusstlos, weil ich habe es nicht mehr gehört. Und ich fror fürchterlich. Und ich bin dann aus dem Bett gekrabbelt und in ein anderes Bett gekrabbelt, wo eine Decke war. Und da lag ich dann. Und es war vielleicht einen Tag später. Ich weiß die Zeit nicht. Auf jeden Fall höre ich plötzlich, wie jemand sagt, da liegt ja noch einer. Und ich habe bloß nach Wasser gejammert, weil ich war schier verdurstet. Ich weiß nicht, wie lange ich lag. Auf jeden Fall, der Krieg war aus und ich war im Zivilkrankenhaus. Gepflegt von den Eidlinger Schwestern. Ich war noch 3/4 Jahre in dem Krankenhaus, bis ich entlassen werden konnte. Ich war immer krank. Und so wie der Professor Stiegele sagte, so ging mir es eigentlich auch am Anfang. Gut, wenn ich das Wort Wunder sage, es klingt bald beinahe abgedroschen, aber es war ja wieder ein Wunder, dass der Schulminister dann mir eine Genehmigung gab, dass ich in eine Kriegsteilnehmerklasse teilnehmen durfte. Ich war mit 19 der Jüngste, der Älteste war 36, das Ziel war Abitur zu machen. Und ich hatte die Sondergenehmigung, dann eben ins Bett zu liegen, wenn ich nicht kann. Und so war ich dann manchmal morgens im Unterricht, mittags im Bett. Ich hatte nichts anderes zu tun, als eben Schulbücher zu lesen. Und ich habe dann das Abitur sogar mit Preis gemacht. Aber es war das Jahr 1946. Ich bin verhungert. Ich hatte vor Hunger Bauchschmerzen. Und ich hatte einen Kameraden dabei, der sagt, du, wenn wir das Abitur fertig haben, ich gehe zur Heuernte. Und da gehst du mit zu meinen Verwandten, da kriegst du wenigstens genug zu essen. Und so ging ich mit dem, obwohl ich fast nicht konnte, mit auf die Schwäbische Alb und bin dort auch zusammengebrochen. Ich lag 6 Wochen im Bett. Er ist nach 14 Tagen wieder heimgegangen nach Stuttgart und die alte Bäuerin hat mich gepflegt. Eine alte Bäuerin. Und nun muss man sich mal überlegen, als ich dann zum ersten Mal aufstehen konnte, nimmt sie mich mit in ihren Stall und sagt, guck her, das sind die Schweine und das sind die Kühe und wir sind genauso wie die, alle unsere Körperfunktionen sind gleich, aber wir können Gott anbeten, wir können ihn loben und danken und am Sonntag nehme ich dich mit in die Kirche. Es waren katholische Christen, auf jeden Fall, sie nahm mich an der Hand und mit in die Kirche und dort war vielleicht war Pfarrermangel, ich weiß es nicht, ein Jesuit. Er muss über 70 Jahre alt gewesen sein und wir waren sofort Freunde. Interessant, der katholische Pfarrer und ich, wir waren Freunde. Und das nächste Wunder ist, er sagte, Helmut, du musst nicht katholisch werden, du hast Jesus Christus. Das ist nicht zu glauben, wenn man heute überlegt, was ein katholischer Pfarrer fertig bringt. Das nächste, was dort war, es wurde Mai 1948 und der alte Bauer kommt und sagt, du geh in die Kirche, der unser Pfarrer ist übergeschnappt. Der spinnt, dann sag ich, was tut er denn? Der hüpft in der Kirche rum und schreit bloß noch, Jesus kommt, Jesus kommt. Dann sag ich, ist ja komisch. Bin also hin und er sagte, Helmut, die Juden haben einen Staat gegründet und du gehörst zu der Generation, die Jesus Christus im Leben begegnen wird. Ich bin alt, ich sterbe, aber du wirst Jesus Christus sehen. Mai 1948. Gut, meine Ausbildung ging dann weiter. Ich ging zum Studium. Ich hatte niemand in meiner Bekanntschaft, also was in Richtung Religion ging. Und nun kommt wieder etwas. Durch einen Autounfall, ich studierte in Stuttgart und in Hohenheim. Das heißt, ich musste mit der Straßenbahn fahren und am Bobser umsteigen in die Straßenbahn Richtung Hohenheim. Und durch irgendeinen Unfall oder irgendwas ist die Straßenbahn zu spät gekommen. Mir ging die Straßenbahn raus und ich habe mir überlegt, der Nachmittag ist kaputt, ich komme nicht mehr in meine Vorlesung und ich sah viele junge Leute, Männer, in einer Richtung laufen und ich dachte, naja, guckst mal mit, ich war ja nasenweiß, grundsätzlich bin ich überall hingegangen, wo was los war. Auf jeden Fall, ich komme in die Denniger Straße, in die Jungmännerstunde und hatte einen Anschluss an einen christlichen Kreis und habe mich dann bemüht, auch dort oft hinzugehen, wenn ich Zeit hatte. Ich lernte dort 3 Leute kennen, Gotthold Bick, Karl-Ernst Wiedmann, Harald Fölsch, alles Leute, die Missionare werden wollten, damals schon. Und ich dachte, ja, und ich studiere in Betriebswirtschaft, ich bin ein alter Kapitalist oder was weiß ich, ich hatte einen Spitznamen Kapitalist, das muss man auch noch sagen. Interessant unter den Studenten, obwohl ich kein Geld hatte und naja, genauso abgerissen rumgelaufen bin wie alle anderen. Auf jeden Fall hat mich's bedrückt und ich bin zur Mutter von Fieber hier im alten Mutterhaus an einem schönen Tages gewandert, um mit ihr zu reden und was ich tun solle, ich war darüber nicht ruhig. Und sie sagte, Jesus Christus braucht auch Manager. Und das war ja eigentlich das, was in mir drin lag und was ich auch werden wollte. Das heißt wollte, ich weiß nicht, was ich wollte. Ich wollte eben mal studieren und zu Ende kommen und keiner wusste, wie es weitergeht. Eines war interessant durch diese SS-Ausbildung. Ich fühlte mich in diesem Eidlinger-Kreis oder in dem Jugendkreis zwar relativ wohl, aber ich tat schwer, mich irgendwo anzuschließen. Es war für mich schwer, unter vielen Menschen zu sitzen, vor allen Dingen, wenn jemand hinter mir saß oder auf Tuchfühlung neben. Mir war es immer das Liebste auf 2 Meter Abstand. So. Und es war eines in der SS-Ausbildung, man hatte in den SS-Ausbildungslagern keinerlei Frauen. Vielleicht, dass sie uns nicht bedauerten, wie wir da geplagt wurden. ich weiß es nicht, es ging nicht um Sex, ganz bestimmt nicht. Aber man hat uns klar gemacht, wenn ihr einen Auftrag habt, lasst euch nicht mit einer Frau ein, weil die fragt euch aus und die hindert euch dann an dem Einsatz und irgendwo geht, also auf jeden Fall wurde gewarnt vor Frauen und ich war vielleicht auch ein bisschen sehr zurückhaltend. Auf jeden Fall, ich betete 2 Jahre lang, 2 Jahre lang jeden Tag, lieber Gott, schenk mir eine Frau, die dich kennt. Ich hatte das Gefühl, ich brauche einen Partner, der mich festhält, dass ich nicht alles falsch mache. Und ich bin dann auch tatsächlich einer Frau begegnet und hatte sofort Vertrauen. Es ist meine Frau, die ich heute habe und mit der ich zusammengehöre. Ein Wunder. Okay. Die beruflichen Anfänge waren sehr schwierig. Trotz Studium, trotz Doktortitel war natürlich gar nichts los. Man fand keine Wohnung, man fand keinen Beruf. Ich habe alle möglichen Tätigkeiten. Ich habe zwar viel gelernt in der Zeit, es war ziemlich viel. Und doch, wenn das Wort Wunder, es kommt leider schon ganz abgedroschen. Nach 6 Jahren hatte ich die Zulassung als Steuerberater. Und wir hatten ein eigenes Haus. Wir hatten 2 Kinder. Und später kam noch das dritte. Es war erstaunlich im Vergleich zu anderen. Trotz aller Not, wir kamen vorwärts. Ich will nicht sagen, dass ich ein so supergläubiger Christ war. Es ist interessant, man bewegt sich so an einem Rande und man gilt als christlich, man gilt sogar als Christ. Die Entscheidung kam dann erst viel später und da kommen wir drauf, weil mein Büro wurde immer größer. Ich muss gerade gucken, was ich vergessen habe. Nee. Auf jeden Fall, mein Büro wurde immer größer. Und in meinem Büro war dann für mich auch die Frage, wie mache ich es mit meinem Zehnten? Das ist ein Thema, was jeder irgendwann einmal hat. Und dann überlegte ich mir also, 10% meiner Leute müssen für christliche Werke arbeiten. Wir gründeten endlos die Vereine, die dann so aufkamen für alle möglichen christlichen Dinge. Wir machten die Buchhaltung von Missionsgesellschaften, Steuererklärungen, was alles gab. Es gab also immer 10% meiner Leute kostenlos für irgendetwas, was in die christliche Richtung ging. Alle Menschen, die in Not kamen, und es waren manche, die dann auch Not hatten mit dem Finanzamt, die wurden kostenlos beraten. Das war also Selbstverständlichkeit. Und ich hatte ein Hobby, das waren Treuhandgeschäfte. Und dadurch wurde mein Büro sehr groß. Die Treuhandtätigkeit, so ganz einfach gesagt, war folgendes. Irgendwer kam in Not, man musste eine Firma abwickeln, versuchen, dass man ohne große Verluste die Firma zu Ende brachte. Einmal ist ein Unternehmer verunglückt, er lag im Krankenhaus, bewusstlos, hilflos und ich hatte für 6 Wochen seinen Betrieb weiterzuführen. Es gab alle möglichen Dinge. Aus der Steuerberaterzeit könnte man allein viel, viel erzählen, aber ich will mal nur ein Erlebnis erzählen, und zwar deshalb, weil es um einen betenden Christen ging. Wir hatten einen Ladenbesitzer in Sindelfingen, einen Mann, der sehr gläubig war. Er kam immer wieder in mein Büro, hat auch Traktate verteilt oder weitergegeben und naja, es war mir eher störend, aber immerhin, er kam und es waren nun verschiedenartige Leute in meinem Büro, mir war es nicht unrecht. Und dieser Mann bekommt einen Steuerbescheid. Und in dem Steuerbescheid war falsch. Er musste 5.000 Mark mehr zahlen, als er eigentlich schuldig gewesen wäre. Und der Mann sagt, Sie, ich will nicht, dass Sie das richtigstellen. Man muss sich das mal überlegen. Wenn Gott das zulässt, dass ich einen falschen Steuerbescheid kriege, dann will ich ihn bezahlen. Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht Einspruch einlegen. Gut. Der Steuerbescheid wurde rechtskräftig und es hat mich immer gedrückt. Und ich vermute sogar, dass einer meiner Angestellten dann heimlich auf dem Finanzamt das dann doch irgendwie untergebracht hat. Es war ein halbes Jahr später, als im Billigkeitswege dieser bereits rechtskräftige Steuerbescheid aufgehoben wurde und er sein Geld wieder zurückbekam. Aber bloß mal so ein Beispiel, was alles gibt. Es gab auch Christen, es gab auch andere, es gab also alles. Nun zu den Treuhandgeschäften und da kommt die dunkelste Geschichte und das schwerste Erleben meiner Steuerberatertätigkeit und gleichzeitig auch eine Wende in meinem Leben.
Es gab in Sindelfingen einen sehr, sehr reichen Mann. Es war wohl der reichste, den ich so vom Namen her kannte. Und er kommt und sagt, ob ich nicht für ihn eine Treuhandsache übernehmen würde. Meine Frau sagte, du hast nichts zu tun mit diesen Gottlosen. Und ich dachte innerlich, ja, eigentlich nicht. Und irgendwann hat mich's doch gelockt. Naja, großer Auftrag, Geld verdienen. Und ich sagte ja, und in der Überzeugung, ja, ich mache ja alle Verträge gut und kann nichts passieren, das machen wir schon richtig. Und sicherlich habe ich es richtig gemacht, aber ich bin nicht bloß tätig geworden für einen Mann, sondern für eine gesamte Betrügerbande. Es war mein Auftraggeber, es war der Bankdirektor, es war der Architekt, es ging um einen großen Hausbau. Das heißt, es ging um ein Schiff einer großen Baufirma, Philipp Holzmann hieß die ist heute noch bekannt. Auf jeden Fall, der Vorgang war folgender. Ein Jude in Stuttgart namens Goldmann, der starb im Herzinfarkt, hatte in Leonberg war bemüht, ein ganzes Stadtviertel zusammenzukaufen. Er hatte bereits ein 40-Familienhaus im Bau, waren 7 Ladengeschäfte drin, 40 Wohnungen. Und ich habe das übernommen, diese Sache abzuwickeln mit dem Treuhandvertrag. Und nach kurzer Zeit merkte ich, dass irgendwas nicht stimmt. Bei der Kreissparkasse waren 6 Millionen Schulden angelaufen. Es waren 3 Millionen noch offen. Und irgendwo hinten und vorne stimmte nichts. Und die hatten in Millionenhöhe Baumaterial für andere Bauvorhaben meines Auftraggebers verwendet. Es war also aber alles unklar. Ich hatte einen Gutachter bestellt, der kostete zwar viel Geld, war aber auch bestochen. Gutachten war falsch. Ergebnis war, die Kreissparkasse hat den Kredit gekündigt und mir gleichzeitig mitgeteilt, dass ich als Vollhafter innerhalb von 14 Tagen 6 Millionen zu bringen hätte. Nun, ich war ja nicht Vollhafter. Ich hole meine Verträge aus dem Schrank und was steht da drin? In allen Verträgen stand unten drin, Herr Dr. Eversbecher übernimmt für diesen Kredit die persönliche Haftung. Das war nicht drin gestanden. Jetzt hat also meine Sekretärin, ich hatte 43 Leute, die an diese Akten rankam, hat diese Verträge rausgeholt und der Bankdirektor von der Kreissparkasse hat es nachträglich reingeschrieben und da standen wir hoffnungslos einer Schuld von 6 Millionen gegenüber. Ich habe zu meiner Frau, gesagt, liebe Frau, was tue ich? Wir verlieren alles, das Steuerbüro, das voll lief und das funktionierte, wird also auch kaputt gehen. Wir werden bettelarm und ich werde nie das Geld aufbringen können. Gut, man ist Steuerberater. Die Banken haben alle Konten gesperrt und die Treuhandverträge gingen andersrum. Ich habe Bankkonten eröffnet auf andere Leute Namen. Alle Kunden mitgeteilt, Leute nur noch mit Schecks bezahlen, keine Überweisungen. Und Geld ist weitergelaufen, Steuerberaterbüro ist weitergelaufen, alles funktioniert. Aber da stand eine Schuld innerhalb von 14 Tagen, 6 Millionen. Was sagt die christliche Frau, wenn der arme Mann dann so kommt? Ja, meine Frau hat gesagt, du, wenn wir alles verlieren, dann gehen wir jetzt noch zu einer Freizeit, jetzt haben wir noch das Geld dazu. Wir gehen zu einer Freizeit nach WW mit dem Brüderbund und beten. Und außerdem wollen wir jeden Tag wieder Daniel 3-mal auf den Knien beten, dass Gott ein Wunder tut. So. Ja gut, ich habe es eben mitgemacht, 3-mal am Tag beten, dass Gott ein Wunder tut. Ich könnte mir kein Wunder vorstellen. Aber naja, mein Gott, vielleicht, ja. Auf jeden Fall, die Freizeit wurde als anberaumt. Und nun hatte ich meine Sekretärin, die ja für die Bausachen zuständig war, fristlos rausgeschmissen natürlich. Und ein Bekannter vermittelt mir von einer anderen Baugesellschaft eine Frau, die ich dann auch eingestellt habe, dass sie mir hilft, diese Treuhandgeschäfte abzuwickeln. Die Frau war ungläubig natürlich, aber weltgewandt und clever. Es war so die richtige Marketingfrau. Irgendwie, also super auf Draht. Viel Zeit hatte ich nicht mehr, weil ich ging ja in Urlaub. Und ich habe gesagt, Sie haben jetzt eine Aufgabe. Es sind etwa 300 Gläubiger, die werden anrufen, die werden Briefe schreiben. Sie haben nur eine Aufgabe, bitte keinen Brief, keinen Vorgang schaffen, wo ein Rechtsprozess entstehen kann. mit den Leuten reden, sie trösten und sagen, dass es noch gut wird und irgendwie. Auf jeden Fall, sie haben nur eine Aufgabe, dass kein Konkursantrag von irgendeiner Seite kommt, solange ich da 14 Tage im Urlaub bin. So, und dann bin ich losgefahren. Wir sind also mit dem Auto nach WW gefahren. Winrich Schäffbuch, bekannt, Pfarrer Winrich Schäffbuch, hielt die Freizeit. Am ersten Abend, also das Thema unserer Freizeit heißt, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Ah. Also, mit Gott rechnen wie mit Zahlen, 6 Millionen, wo sollen sie denn herkommen? Mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Da saß ich dann in der Bibelstunde. Ich habe da ein paar so Stichworte, die in meiner Bibel stehen sie vorne drin. Er redete jede Stunde was anderes. Josua, Deborah, Obadja, Josia, Hiskia, Jonathan, Nehemia. Lauter Wunder, wo Gott vollbracht hat. Ich sitze drin, gucke die Leute an und sage, die sind doch alle verrückt. Mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Aber so mit der Zeit fing ich auch an zu glauben. Wir beteten noch 3-mal am Tag und ich fing an zu glauben. Konnte mir zwar nicht vorstellen, wie kann ich denn mit 6 Millionen, wie soll es denn gehen? Aber es folgte kein Konkursantrag, kein Telefonanruf und wir kamen wieder heim. Jetzt ist was Interessantes passiert. Diese Frau, die war ja, ich will nicht sagen, sie war clever, sie hat eben das getan, was sie ihr sagte. Ich kam zurück, da sagte sie, ich mache das nicht mehr mit, ich bin auf den Nerven fix und fertig, hier ist meine Krankmeldung, ich tue kein Stück mehr. Und Krankmelden, Urlaub habe ich noch, ich will nur noch kündigen, gebt mir mein Geld, ich gehe sofort. Dann sage ich, ja, was ist denn passiert? Dann sage ich, ja, stellen Sie sich doch mal vor, da kommt einer, der ruft an. Ich habe gesagt, ja, Herr Dr. Ebersbecher ist mit seiner Frau ins Kloster und die beten, dass Gott ein Wunder tut. Der Mann hat geflucht und die Telefonhörerin geschmissen. Aber wissen Sie, das war ja noch harmlos. Der Nächste ruft auch an. Ich habe dasselbe Sprüchlein gesagt. Dann sagt er, ja Sie, wenn das so ist, dann will ich mit meiner Frau auch beten. Dann wollen wir auch fürs Wunder beten. Ja, gut. Der Dritte, der ruft an, ja Sie, ich habe schon lange nicht mehr gebetet, aber Sie, ich brauche das Geld dringend, dann bete ich auch. Die Frau hat also jeden Anruf, Datum, Uhrzeit, alles registriert und alles schön auch aufgeschrieben, alles, was der sagte, was sie sagte und so weiter, hatte ich einen ganzen Leitsordner voll mit Telefonanrufen. Unter anderem ruft an ein Rechtsanwalt. Ich habe den Auftrag, Konkursantrag zu stellen. Ja, weil die ist ja clever, frech. Wenn Sie Konkursantrag stellen, bekommen Sie überhaupt kein Geld. Wenn Sie warten, Herr Dr. Ebersbecher ist im Kloster mit seiner Frau, der betet, dass Gott ein Wunder tut. Und dann kriegen Sie Ihr Geld und Sie kriegen sogar Ihr Honorar. Ja, so stehen sie da. Und der Mann, ja, was soll er machen? Er hat eben nichts getan. Er hat es liegen lassen. Also verrückt, was da drin war. Da war ein Anruf vom Direktor der Landeszentralbank in Stuttgart. Hatte auch ihr Sprüchchen gemacht. Und dann steht er drunter. Er hat also dann gesagt, ja, wenn das so ist und wenn Gott ein Wunder tut, dann werde ich auch ein Christ. So stand es drin. Man muss sich mal vorstellen, eine ungläubige Frau macht also so ein Theater mit mindestens 300 Leuten. Gut, sie ging und ich hatte meinen Leitsordner. Jetzt ist aber etwas sehr Komisches passiert. Es hat niemand mehr was getan. Kein Anruf, kein Brief, kein gar nichts. Ich habe einen Anwalt, den ich gut kenne, angerufen in Stuttgart, habe gesagt, du sag mal, wie ist denn das in Stuttgart, was weiß man denn? Dann sagt er, du, sag mal, wann ist denn das Wunder in Sindelfingen? Dann sagt er, wie kommst du auf Wunder in Sindelfingen? Ja, auf dem Landgericht Stuttgart, die Rechtsanwälte, die reden alle, dass in Sindelfingen ein großes Wunder passiert. Also, schon komisch. Alle warten auf ein Wunder. Und ich habe gebetet mit meiner Frau und sage, ja, was soll ich denn machen? Gut, ein Wunder, aber wie soll es denn passieren? Die Kreissparkasse hat auch nichts unternommen. Sie hätten eigentlich jetzt gegen mich klagen müssen. Vollstreckungsantrag, Konkursantrag, alles Mögliche wäre gewesen. Aber es ist nichts passiert. 2,5 Monate ist nichts passiert. Und dann kam plötzlich ein Architekt und sagt, Sie, die Grundstücke in Leonberg in der Innenstadt, wissen Sie, die Stadt Leonberg, die will das Leo-Center bauen, ein großes Einkaufszentrum. Ich will diese Grundstücke, ich habe den Auftrag, einen Supermarkt zu bauen, ich will diese Grundstücke. Ich sage, Sie, ich kann Ihnen gar nicht helfen. Alle Bankkonten sind gesperrt. Ich kann überhaupt nichts machen. Wenn Sie gescheit sind, dann warten Sie, bis der Konkursertrag kommt. Dann können Sie den Konkurs billig ersteigern oder was weiß ich. Nein, ich brauche das. Sind Sie mit einverstanden? Ich schicke zwei Wirtschaftsprüfer, die müssen Gutachten machen. Gut, zwei Wirtschaftsprüfer kamen, meine Leute haben mitgeholfen. Man hat also einen großen Bericht gemacht und die haben bei vorsichtiger Bewertung das alles, was da war, Grundstücke, Wohnungen, halbfertiger Bau und so weiter, bewertet und haben festgestellt, die Schuld ist 3,6 Millionen. Alles andere könnte man also dann verwerten und könnte was machen, daraus machen. Gut, das Gutachten lag da. Der Mann hat aber mehr getan. Es war ein Tag, er brachte mir dieses Gutachten dann in der Reinschrift und brachte mir einen notariellen Vertrag, in dem er sich verpflichtet, diese Firma mit aktiven und passiven zu kaufen, wenn von außen zur Abdeckung der Überschuldung 3,6 Millionen bezahlt werden. Naja, was soll's, ich habe keine 3,6 Millionen, ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Es war morgens um 10. Am Nachmittag klingelt mein Telefon. Der Bankdirektor der Kreissparkasse ruft an, Herr Dr. Eversbecher, wir brauchen dringend eine Gesellschaftsversammlung. Heute Abend um 6 Uhr kommen wir bei Ihnen vorbei. Ich habe gesagt, ja, okay, machen wir. Um 6 Uhr kommt also mein Auftraggeber, drei Rechtsanwälte, drei Bankdirektoren, Gesellschafterversammlung. Alle rein in mein Büro, alle hingesessen. Und der Rechtsanwalt steht also auf und sagt, also Herr Dr. Eversbecher, da wir wissen, dass Sie nur noch beten, sind Sie ja offensichtlich geisteskrank und eigentlich müsste man Sie entmündigen. Aber es ist so, wir haben uns schon heute Nachmittag um 14 Uhr getroffen, da haben wir Sie ja angerufen und wir haben hier einen Gesellschafterbeschluss schriftlich und da steht drin, dass Sie aufs Amtsgericht müssen und für die Firma jetzt Konkurs erklären. Sie brauchen dazu gar nichts zu sagen. Sie haben 25% Anteil in der Firma, der Auftraggeber hat 75%, Sie sind in der Minderheit und Sie sind damit überstimmt. Die Sitzung ist beendet, also auf Wiedersehen, alle sind aufgestanden, sind gegangen. Da sitze ich nun in meinem Büro. Chef Buch hat gesagt, wenn Gott mit uns ist, dann sind wir in der Mehrheit. Sie sind überstimmt. Auf jeden Fall, die sind also raus, ich hinter rein. Und ich weiß auch nicht, wie es kam. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Leute, der Gesellschafterbeschluss ist unvollständig. Da steht nicht drin, wann ich Konkurs erklären soll. Ja, morgen, selbstverständlich morgen. Und ich sage, nee, das kann nicht sein. Ich brauche mindestens 4 Wochen, um meine Schadenersatzansprüche gegen meinen Hauptgesellschafter überhaupt einmal zusammenzustellen. Wenn die Rechtsanwälte Schadenersatz hören, dann wissen sie, da ist Geld verdient. Da geht es um Riesenstreitwerte. Und alle sind wieder rein ins Büro. Ah gut. Und dann war ich am Reden. Ich habe gesagt, ja liebe Leute, ich habe hier von einem Wirtschaftsprüfer ein Gutachten. Die Überschuldung beträgt 3,6 Millionen. Und ich habe hier den notariellen Erklärung eines Mannes, der diese Firma übernimmt, wenn jemand die 3,6 Millionen. Dann sagt er, heute Morgen um 10 Uhr habe ich einen Staatsauftrag bekommen, an dem ich weit, weit mehr verdiene als diese 4 Millionen. Wenn ich hier in einen Skandal hineingezogen werde, verliere ich diesen Auftrag. Ich zahle gern diese 4 Millionen. Ich habe gesagt, bitte, sofort schriftlich. Und der Kreissparkassendirektor stand an der Schreibmaschine und schreibt und schreibt und schreibt und macht den Vertrag. Er unterschreibt und alle unterschreiben als Zeugen und dann sind sie abmarschiert. So, ich habe einen notariellen Vertrag auf dem Tisch, dass einer die Firma übernimmt. Ich habe einen Vertrag mit Zeugen, dass einer bezahlt, der es auch zahlen kann. Und damit war das Wunder da. Es kam die Freistellung von der Bank. Ich war frei und ich habe nichts getan in der Sache. Es kam alles von selber. Es ist ein echtes Wunder. Und die Voraussetzungen waren das Leo-Center und viele Details, das habe ich nachher zusammengestellt. Es waren fast 20 Zufälligkeiten, wie man so schön sagt, die zusammengepasst haben, dass das passiert ist. Und wir waren frei und wir waren wieder normale Menschen und ich konnte wieder ruhig schlafen und wir waren froh. Natürlich haben wir vom Wunder erzählt. Ich habe die ganzen Rechtsanwälte angesprochen, ich habe Traktate verteilt. Interessant ist, dass da niemand so richtig drauf reagiert hat. Also die Ansicht des Rechtsanwalts war ja, ein Wunder ist nicht rekonstruierbar, man kann es nicht planen, also hat es auch keinen Wert und so weiter. Also gut, auf jeden Fall, wir sind ein Jahr, das heißt im nächsten Sommer, haben wir Urlaub gemacht in Südengland. Wir sind mit dem Auto hingefahren, haben Bekannte besucht in London, englische Christen. Und denen haben wir natürlich auch vom Wunder erzählt. Und ja, also gut, am Sonntag sind die Kirche und unerwartet, ich soll ein Zeugnis geben über das große Wunder in einer englischen Kirche. Meine Frau kann gut Englisch, das war ja das Glück, dass man es so halbwegs rüberbringt. Und sie haben es auch kapiert und wir haben dann Urlaub gemacht. Und gut, wir waren wieder 4 Wochen zu Hause. Und jetzt kommt das Nächste. Ich bekomme einen Anruf eines Engländers, der dort in der Gemeinde war. Er war in der Mitternachtsmission und er ruft an von der Autobahn, Raststätte irgendwo, und sagt: Herr Dr. Ebersbecher, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Rufen Sie diese Nummer an, Telefonnummer aufgeschrieben. Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Okay, ich habe die Nummer angerufen. Hier ist der Fritz. Hallo Fritz, sage ich. Gerade hat ein Engländer angerufen, Arthur Coe heißt er. Er hat gesagt, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Das kann schon sein, dass Jesus Christus einen Steuerberater braucht. Dann sage ich, ja, was soll ich denn machen? Ja, das weiß doch ich nicht. Dann sage ich, jetzt geben Sie mir doch die Adresse wenigstens, wo Sie sind. Und dann sagt er, ja, also wir sind Operation Mobilisation in Heilbronn. Und ja, ich bin der Fritz. Okay. Also, ich habe gesagt, ist in Ordnung. Ich habe also einen Brief diktiert und geschrieben, ne, Papier ist ja geduldig. Habe draufgeschrieben, Operation Mobilisation, sehr geehrter Herr Fritz. Ein Herr Arthur Coe hat mich angerufen, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Sollten Sie irgendetwas erfahren über die Steuerprobleme des Herrn Jesus Christus, geben Sie mir bitte sofort Nachricht. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Ebersbecher. Wisse, Papier ist geduldig, ich habe selber gelacht, wo ich es unterschrieben habe, fortgeschickt, da komm, auf jeden Fall. Man ist ja dazu da, die Sachen da vom Tisch zu schaffen und man hat seine Pflicht getan. Fertig, aus. Gut, 4 Wochen später kriege ich einen Anruf. Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Und dann hat er weitergeredet, ein Rechtsanwalt aus Amerika. Und er kam mit dem Taxi angefahren. Meine Frau kann gut Englisch, das war mein Glück. Auf jeden Fall, er kam mit dem Anliegen, ein Schiff zu kaufen. Und er war sich auch schon darüber im Klaren, dass man als Trägerverein vielleicht einen Verein gründen sollte. Das war nun mein Metier. Ich mache es ganz kurz. Wir gründeten den Verein Gute Bücher für alle als Trägerverein. Und es ging darum, ein Schiff zu kaufen. Es waren mehrere Versammlungen oder Zusammenkünfte, teilweise mit sehr vielen Leuten, Fachleuten aus der ganzen Welt. Die waren dann beim Friedrich Hensler. Und es ging darum, ein Missionsschiff zu finden. Man hat gewisse Vorgaben, was da passen muss. Und einen schönen Tages, es ging Monate eigentlich, bis man dann das ideale Schiff fand, das man kaufen konnte. Und dieses Schiff ist dann die Doulos geworden. Das Ding heißt Doulos bei der Operation Mobilisation, das also im Missionsdienst ist. Mein Auftrag war, eine Reederei in Malta zu gründen. Und ich war dann auch der Reeder der Doulos. Viele, viele Jahre lang. Und diese Reederei verschattert dann das Schiff an den Verein Gute Bücher für alle. Und der Gute Bücher für alle tut wieder für die OM dann, fährt über die Weltmeere. Das Schiff ist 300 Meter lang, 17 Meter breit, hat 7000 PS, ist also ein riesiger Kasten. Auf jeden Fall fuhren wir runter und das ist wieder das Interessante. Am 27. Dezember 77, es war unser 23. Hochzeitstag, meine Frau betont es immer, es war der 23. Hochzeitstag, als wir in Genua waren, um das Schiff zu kaufen. Und nun noch ein kleines Wunderchen dazu. Als man dann auf der Bank war, um diesen Vertrag abzuschließen, die Italiener, die gestikulieren und reden und machen und so weiter. Und ich habe überhaupt nicht, keiner hat verstanden, der Rechtsanwalt war da, der amerikanische Rechtsanwalt, der Fritz war da, heißt Fritz Schuler und ist der Leiter der OM für Deutschland. Und wir haben nicht begriffen, was die wollen. Auf jeden Fall, es kam eine Italienerin rein, die Deutsch konnte. Ich habe gesagt, sagen Sie mir doch, um was geht's denn da? Was streiten denn die sich? Da sagt sie mir, ja, dieses ganze Geld ist in US-Dollar angekommen und durch die Kursschwankungen haben wir eine Differenz von 600 Dollar. So, und jetzt zum Wunder. Ich habe mir viele Lire in die Tasche gesteckt und englische Pfund für Malta. Und der Bankdirektor in Sindelfingen sagt, Sie, wenn Sie in den Mittelmeerraum gehen, dann nehmen Sie noch 600 US-Dollar mit für alle Fälle. Und ich habe meine 600 US-Dollar rausgeholt, auf den Tisch gelegt und der Kaufvertrag war perfekt und das Schiff war gekauft. Okay. Dann ging's nach Malta und so weiter. Das war so das Übliche. Also Schiff, maltesische Flagge hießen und in Malta Reederei gründen. Also da gibt's noch viele, viele Details, die man dann sagen kann und viele Dinge. Eines habe ich noch in Erinnerung. Also wenn ich wieder ein Schiff kaufe, dann mache ich vorher mal Dauerlauf und so alles Mögliche, weil in den Übergabevorschriften stand drin, dass der Käufer das ganze Schiff besichtigen muss. Also Trepp auf, Trepp ab in jeden Raum und es war endlos. Ich weiß es nicht, ob es 2 oder 3 Stunden waren. Ich war am Zusammenbrechen, als wir so weit waren, bis ich jeden Raum und alles abgehakt hatte, was wir da übernommen hatten. Es war also, ja gut, auf jeden Fall. Ich war der Reeder, der Dulus und nun zur Tätigkeit der OM, dass wir das auch noch klarlegen. Die einfache Botschaft der OM heißt, Jesus liebt dich. Und was tun sie? Ich weiß, die meisten wissen es, wer weiß es nicht. Gibt es jemanden, der es nicht weiß, dann muss ich es erklären. Ah, toll. Alle wissen es? Ja? Nee, wissen es alle? Bitte? Also, kurze Erklärung, das Schiff hat bis zu 600 Leute an Bord. Auf dem Schiff wurde umgebaut, sodass ein Saal entstand. Man kann 500 bis 600 Leute Vortrag halten. In Indien passen 800 rein, ist klar. Und man hat mehrere kleine Busse auf dem Schiff, also bis zu 10, die dann mit dem Kranen an Land gehievt werden. Es geht ein Vortrupp voraus in den Hafen, in den man fährt und macht im Umkreis von bis zu 100 Kilometer genauen Terminplan, sodass evangelistische Veranstaltungen stattfinden, also mit 10 Autos an 10 Stellen jeden Abend, im Schiff morgens, mittags, abends irgendeine Aufführung. Es ist also schon was los und die Leute sind also voll im Einsatz. Die Pausen sind dann auf hoher See. Es ist eine Druckerei auf dem Schiff, die drucken ihre Traktate und ihre Einladungen dann selber, man weiß ja nie im Voraus, was kommt. Und es werden endlos Bücher verschenkt und verteilt und auf dem Buch ist ein großer, großer Buchladen, in dem Bücher verkauft werden, jeweils in der Landessprache. Das ist vielleicht, reicht's? Habe ich alles gesagt? Ja. Das ist so also die Aufgabe des Schiffs. Die OM hat 2 Schiffe, die Logos und die Doulos. Und es ist ja nur ein Teil der Aufgabe, weil es gibt ja auch Leute, die an Land sind und es ist ein Missionswerk. George Werber hat es gegründet. Vielleicht auch der Name bekannt. So, 1980. 1980 musste ich mein Büro aufgeben wegen Krankheit. Ich habe vielleicht eine Besonderheit und was man dazu sagen kann. Die Büroräume sind heute vermietet an eine christliche Gemeinde, Gemeindezentrum der christlichen Versammlung in Sindelfingen. Betende Menschen treffen sich in unserem Haus in Sindelfingen und darüber sind wir sehr froh. Aus gesundheitlichen Gründen fing ich eine Landwirtschaft an, Hobby, Einsiedler oder wie man das alles nennen will, was da war. Ich wurde langsam wieder gesund, denn die alten Häuser, die ich da hatte, sind hergerichtet. Wir haben dort 2 Freizeithäuser. Bis zu 40 Jugendliche können dort übernachten. Deshalb sagte ich vorher bei dem Professor, ich werde mal unter den Bäumen, werden Sie Bibel lesen. Wenn da eine Jugendgruppe kommt, ja, dann sind Sie natürlich in der Pause irgendwo beim Studieren, was Sie vorher gehört haben, das lesen Sie dann und sitzen überall. Wir hatten letzten Sonntag, hatten wir von der Studentenmission übernachtet haben etwa, ich glaube, es waren 20 oder 25 Studenten, andere kamen mit dem Auto. Es war also über das Wochenende eine Zusammenkunft von Studenten zum Bibellesen. Und wir haben in 14 Tagen kommen etwa 30 Behinderte aus Celle, die 14 Tage ihren Urlaub bei uns machen. Also auch christliches Werk. Aus meiner Treuhandtätigkeit ist etwas übrig geblieben. Bei dem Verkauf meines Büros, das konnte ich auch nicht loswerden, ich hatte die Treuhänderschaft für einen metallverarbeitenden Betrieb übernommen, das heißt für einen Mann das gegründet. Es war eigentlich bloß ein Vier-Mann-Betrieb, aber er lief viele Jahre. Und in diesem Betrieb, das hat sich angeboten, dass wir für Licht im Osten einen Bus anmelden und laufen lassen, der auf die Firma Profilmetall lief, der also Bibeln nach Russland schafft. Und wir hatten dann auch Anstellungsverträge und alles Mögliche mit irgendwelchen Leuten, die ja irgendeine weltliche Anstellung brauchten oder irgendeine andere Adresse brauchten. Die liefen alles über die Firma Profilmetall. Das ging so nebenher. Das war so eine späte Nachfolge aus meiner, sagen wir mal, aus meiner Treuhandtätigkeit. Diese Firma habe ich dann, als bei meiner Landwirtschaft ein Grundstück zum Gewerbegebiet wurde, sagen wir es mal so, wie wir sagen, aufgeblasen zu einer großen Firma, 50 Mitarbeiter. Und es lief sehr, sehr viel. Gut, Gewinn wurde grundsätzlich investiert. Der Zehnte waren Bibeln für Russland. Ich habe auf eigene Rechnung kubikmeterweise Bibeln, russische Bibeln gekauft, über Rumänien weiter transportieren lassen nach Russland. Ich habe große Spenden gemacht an Licht im Osten und die OM für ihre Druckerei in Sibirien. Man könnte also sagen, ich habe viel Geld investiert für den lieben Gott. Nun, es geht nicht immer so, wie man sich denkt. Da steht in Malachi 3,10, ich habe es rausgeschrieben, damit ich es wörtlich lesen kann. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütte, die Fülle. So, also ist es doch so, wenn ich den Zehnten gebe, ich gebe dem lieben Gott 100.000 Mark und er gibt mir 1 Million. Ist doch ein tolles Geschäft. So irgendwo hat sich das in meinem Hirn, ich habe das nicht richtig durchgelesen, so irgendwie habe ich gesagt, naja, du gibst den Zehnten und Gott gibt dir wieder. Gott hat sich das aber anders überlegt. Anders gedacht. Ich kam mit der Firma voll in die Globalisierung hinein. Wir verloren die Aufträge, es wurde schwierig und schwieriger. Es kommt eigentlich manchmal anders. Man kann als Geschäftsmann nicht den Segen Gottes mit Mark und Pfennig berechnen. Man kann nicht sagen, der Segen ist Geld, sondern es ging eben anders. Die tolle Rechnung sieht anders aus. Und ich hatte mit meiner Frau wieder viele Gebetsnöte, Globalisierung, die Firma lief nicht mehr recht. Eigentlich altershalber sollten die Kinder übernehmen, Generationenproblem. Und plötzlich entdecke ich auch meine persönliche Unfähigkeit, Alter, für die Jungen viel zu autoritär, viel zu undiplomatisch, gar nicht pädagogisch, viel zu kurz angebunden. Und auch die Anforderungen der modernen Wirtschaft wurde mir irgendwo zu viel. Also nur Schwierigkeiten. Nun, und das ist das letzte Wunder wahrscheinlich, ja, von dem ich nun reden kann. Meine Kinder, das heißt die zwei, Schwiegersohn und Tochter, hatten, ohne mein Wissen, ich weiß es nicht, was die alles für Beziehungen haben, es gibt da einen Verein oder was das auch ist, Sportler ruft Sportler, die Jungen wissen es vielleicht. Auf jeden Fall hatten sie laufend Geld gespendet und im Jahr 1998 haben sie eingestellt zu spenden, weil das Geld wirklich knapp wurde. Und sie bekamen einen Anruf von irgendwem, von Sportler, Sportler, ja, warum spendet ihr nicht mehr, ja, weil es uns schlecht geht und so weiter. Und dieser Verein Sportler und Sportler vermittelt einen Betriebsberater, der ein betender Christ ist. Und nun passiert etwas, dass dieser Mann nun genau die Eigenschaften mitbringt, die ich nicht habe. Und das Ding kommt wieder langsam ins Florieren. Und wir haben im November 99 dann die Firma an die Kinder übergeben können. Und meine Frau und ich sind auch hier wieder frei und wir konnten zur Bibelschule. Im Rückblick auf unser gemeinsames Leben können wir beide nur staunen und danken über all das, über all die Führungen, was Gott getan hat. Und ja, wir fühlen uns eigentlich noch nicht so alt und warten eigentlich weiter auf die weiteren Führungen, vielleicht auch auf die Wunder. Ich weiß es nicht. Manchmal will ich nicht und dann denke ich, ja, mal sehen. Ich weiß nicht, was wird. Es ist interessant, dass wir ja die Ferienhäuser in Hirlingen haben und vielleicht kann man mit der Studentenmission noch mehr machen. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich jetzt mehr Zeit habe, vielleicht kann man das anpacken. Andererseits sollte man auch das an jüngere Hände weitergeben und auch das so in Ordnung bringen, dass irgendwas daraus wird. Der Bürgermeister in Hirlingen, der wird am liebsten Häuser draufbauen und so weiter, aber gut, Gott sitzt im Regiment und ich bin gespannt, wie es weitergeht. So. Wir beten noch. Herr Jesus, hab Dank, dass wir deine Kinder sind und dass du immer wieder nach uns siehst und auf uns Acht hast. Und dass wir zu dir aufschauen dürfen, dass du Gebete erhörst, dass du Wunder tust und dass du unser Leben führst. O Herr, hab Dank für alles, für die Begegnungen, auch für die Nöte, in die du uns bringen musst, dass wir zu dir aufschreien. Und Herr, so erhöre uns und sieh auf uns und gib, dass wir zu dir kommen und komme du bald. Komme du bald und erlöse uns und diese Welt. Herr, gib, dass wir deine Zeugen sind. Hab Dank, o Herr. Amen.